Der Anschlag der Hamas auf Israel am 7. Oktober letztes Jahr und der Gegenangriff Israels im Gazastreifen, das alles spaltet nicht nur Palästinenserinnen und Palästinenser und Israelis. Das führt auch insgesamt in Deutschland zu einer gesellschaftlichen Polarisierung. Und darum unter anderem wird es gehen jetzt bei der Themenwoche Reflexe und Reflexionen auf den Israel-Palästina-Konflikt im Haus der Berliner Festspiele. Die beginnt heute. Der Historiker Meron Mendel und die Politologin Sabah Nuchima sind sehr engagiert im jüdisch-muslimischen Dialog, kuratieren die Veranstaltung und ich freue mich sehr. Beide sind jetzt hier bei mir im Radio 3 Studio. Schön, dass Sie da sind. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Der Anschlag der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023. Wie war Ihre erste Reaktion darauf?
Das war ein Samstag, da kann man wirklich schwer vergessen. Dadurch, dass ich auch in der Nähe von der Gazastreifen aufgewachsen bin, dann waren sehr viele Freunde von mir, auch die Familie, die nicht so weit ist, in große Gefahr und wir haben wirklich stundenlang verbracht, versuchen sie telefonisch zu erreichen. Die einige haben wir erreicht, einige aber nicht. Und das ging bis in die späteren Nachtstunden, bis wir erfahren haben, wie ist das Schicksal von jeder Einzelne. Viele haben sich gerettet, aber einige doch nicht.
Die Lage war sehr unübersichtlich am Anfang.
Ganz genau, die Nachrichten kamen nach und nach erst rein. Das Ausmaß und das Massaker war ja am Morgen noch überhaupt gar nicht zu überschauen. Und entsprechend haben wir auf Nachrichten gewartet, haben aber auch schon die Reaktionen hier mitbekommen, auf Social Media vor allem. Mhm. Zum Teil Leute, die das gefeiert haben, andere irgendwie, die diese Aktion, also so wurde das ja dann auch genannt, als Befreiung und Widerstand. Endlich haben die Palästinenser was geschafft. Das haben wir dann auch schon parallel gelesen. Also es war echt ein emotional ein sehr, sehr unvergesslicher Tag.
Absoluter Ausnahmezustand. Ja. Die Bilanz ist ja auch erschreckend. Am 7. Oktober hat die Hamas mehr als 1200 Menschen getötet, 250 Geiseln genommen, so ungefähr die Zahlen. Noch 120 Menschen sollen sich ja in der Gewalt der Hamas befinden. 40 von ihnen sind womöglich nicht mehr am Leben. Das ist so das, was wir im Moment ungefähr wissen. Die von der Hamas kontrollierte Gesundheitsbehörde des Gazastreifens, sie spricht von 37.000 getöteten Palästinensern, 84.500 Verletzten. Haben Sie mit so einer Eskalation dieser Situation gerechnet?
Es war schon klar, dass es was ganz, ganz neu, eine neue Dimension, ein Zäsur. Natürlich konnte man an dem Moment nicht ahnen, dass es uns, wir sind schon 8 Monate später, das ist immer noch so akut. Israel hatte noch nie, mit der Ausnahme der Staatsgründung und der Krieg, noch nie so einen langen Krieg. Und dann auch der Ausmaß der Zerstörung in Gaza ist beispielslos. Und natürlich der Herz geht dann jeder, der in diesem Konflikt gestorben ist, egal ob israelisch oder Palästinenser.
Und es geht ja jeden Tag weiter. Eines der Kriegsziele von Israels Ministerpräsident Netanyahu ist ja die Vernichtung der Hamas. Der israelische Historiker Moshe Zimmermann meint, man könne die Hamas gar nicht zerstören, selbst wenn man, das sind seine Worte, selbst wenn man Gaza platt macht, in Anführungsstrichen. Wie sehen Sie das?
Ich denke, es ist ziemlich eindeutig, dass das, was jetzt gerade vor Ort in Gaza passiert, dass der Krieg, der andauert, zeigt, man kann zum Teil, also man kann Strukturen zum Teil vernichten, aber nicht irgendwie, die Ideologie sowieso nicht, die existiert weiterhin und die Hamas ist nicht nur vor Ort in Gaza, das ist auch eine, also zum einen sind sie vor Ort natürlich aktiv, aber sie sind stark vernetzt, die führenden Kräfte sitzen in anderen arabischen Staaten und so weiter, also da sozusagen davon auszugehen, dass man sie komplett vernichtet. Ich meine, dass das den politisch Verantwortlichen auch schon vorher bewusst gewesen ist, selbstverständlich.
Meron Mendel?
Ich würde mich anschließen. Also die Hamas, was vielleicht kann man so sagen, was in Gaza nicht fehlt, auch nach dieser Zerstörung, sind junge Männer und auch Waffen. Das heißt, für jeder getötete Hamas-Terrorist können potenziell noch 2 oder 3 dazukommen. Das bedeutet, die einzige Vernichtung der Hamas wäre, wenn eine andere Kraft dann einen Zulauf beginnt, dann gewinnt ein gemäßigte Kräfte, beispielsweise die palästinensische Autonomie, wenn sie zeigen, dass sie in der Lage sind, die Gazastreifen wieder aufzubauen und es gibt für die Menschen eine Perspektive, eine friedliche Perspektive, Stichwort Zwei-Staaten-Lösung, dann wird das Wasser vor die Hamas abgegraben und da wäre sozusagen perspektivisch, ich weiß nicht, ob die Hamas vernichtet, aber auf jeden Fall die Hamas nicht die dominante Kraft in im Gazastreifen und auch in Westbank.
Das ist genau das, was Sie sagen. Es, diese Perspektive, die man den Menschen auch geben muss, ich glaube, das ist ein Kern dieses gesamten Konfliktes, der im Moment überhaupt nicht zu lösen zu sein scheint. Dieser Kreislauf auch der Vergeltung auf beiden Seiten, der scheint so aussichtslos. Kann man den durchbrechen?
Also im Prinzip ist es das, was Meron eben auch angesprochen hat. Die Frage ist immer, was ist der Ausblick, was ist die Perspektive? Und die Frage, also wie ernst wird die Zwei-Staaten-Lösung gesehen? Wie ernst wird von beiden Parteien, und zwar nicht von den Fundamentalisten, von den radikalen Kräften, sondern eben darauf zu gucken, was möchten die friedlichen Kräfte? Und wird diese Idee unterstützt, zu sagen, es kann einen Staat geben, wo Israelis, aber auch eben für Palästinenser, wird das Recht irgendwie auch beiden zugesprochen, ja oder nein. Und wenn das etwas ist, was ernst genommen wird, übrigens nehmen nicht nur innerhalb Israels entscheidend, ist eigentlich die Weltgemeinschaft, Europa, absolut, auch Deutschland spielt eine ganz entscheidende Rolle, inwiefern sie in Verhandlungen treten, Aushandlungen und tatsächlich auch anerkennen, dass beide Staaten ein Existenzrecht haben.
Norwegen, Spanien und Irland haben ja Palästina als Staat jetzt anerkannt, wollen die Zwei-Staaten-Lösung damit auch vorantreiben. War das der richtige Schritt? Das haben Sie im Prinzip gerade beantwortet.
Also ich habe das begrüßt direkt danach und habe noch dazu auch aufgefordert, dass Deutschland diesem Beispiel auch folgt. Nicht, weil ich glaube, dass damit das Problem gelöst wird. Das ist natürlich, das ist eher ein symbolischer Akt. Und es gibt, auch wenn alle Staaten der Welt Palästina anerkennen, haben wir das Problem noch nicht gelöst, weil es gibt de facto keinen Staat Palästina. Es gibt de facto keine Regierung, die Kontrolle über die besetzte Gebiete von 1967 übernehmen kann. Aber was meine Hoffnung war, das ist ein Startpunkt und dass der Druck von außen, von den USA, von Europa, von den sunnitischen, gemäßigten arabischen Staaten auf beide Akteure, also auf die Palästinenser, auf die Israelis, kann uns gerade in diesem Tiefpunkt aus der Stillstand Richtung ein Momentum des Friedens, der Friedensverhandlung bringen. Das ist die Hoffnung und man muss einfach konstatieren, dass die beide Konfliktpartei allein nicht in der Lage sind, aus diesem Loch rauszukommen. Also der Hass, die Verzweiflung, der Trauer an beide Seiten so groß ist, dass jeder verkriecht sich in eigene Schmerz, in eigene Trauma. Und dann braucht man die Welt, also groß gesagt die Welt, um die beide Parteien, wenn man so will, zu zwingen, an den Verhandlungstisch zu kommen und an die einzige Lösung zu kommen, nämlich zwischen dem Mittelmeer und Jordanfluss, also in diesem Gesamtgebiet, gibt es zwei nationale Bewegungen, es gibt zwei Völker und solange nicht beide auch nationale Ausdrucksform haben, nationale Souveränität haben, wird dieser Konflikt nicht gelöst.
Das sind auch diese Traumatisierungen, da wirklich, die ja auch viel weiter zurückgehen als nur in die letzten Jahre. Das ist ja wirklich eine Sache von Jahrzehnten. Und das spüren auch, glaube ich, die Menschen auf beiden Seiten innerhalb. Das ist ja auch ererbtes Trauma, was da zum Teil eine Rolle spielt, oder,
Frau Thiemann? Darüber wird ja auch gesprochen. Also beide Seiten sprechen eben von der Retraumatisierung. Die einen sprechen eben vom größten Massaker nach dem Holocaust und die anderen erinnern sich an die Nakba zurück. Das heißt, das ist arabisch für die Katastrophe eben. Staatsgründung Israels wird als Katastrophe gesehen auf der arabischen Seite. Und genau dieser Rückbezug nochmal auf eine historische Tatsache, das ist geschehen und das geschieht uns wieder, das macht es auch so unversöhnlich, ne? Zu sagen, es geht beiden so unglaublich nicht nur schlecht gerade, sondern sie haben das Gefühl, es ist eine Kontinuität, es geht uns immer so, wir werden immer so behandelt, wie können wir da sozusagen auch rauskommen?
Das eine sind Palästinenserinnen und Palästinenser und Israelis hier auch im Land, aber insgesamt wird in Deutschland die Debatte auch so unversöhnlich geführt. Warum gerade hier?
Wir haben manchmal das Gefühl, eigentlich, es geht den Leuten, die hier so vehement darüber streiten, eigentlich nicht um die Menschen vor Ort, sondern um das eigene Gefühl, ich stehe auf die moralische Seite, ich und meine Gruppe haben immer recht. Das ist oft ja auch verbunden mit eigenen Narrative. Also beispielsweise, man hat den Holocaust aufgearbeitet oder man hat die Kolonialzeit aufgearbeitet und dann wird man in eine sozusagen in eine eigene Gruppe immer bestätigt, ich habe recht und die andere Seite ist einfach der absolute Böse. Und in diese binäre Aufteilung, ich bin in dieser Fußballstadion-Mentalität entweder ganz auf der palästinensischen Seite oder ganz auf der israelischen Seite, genau dann verlieren wir die Möglichkeit, die Zwischentöne zu sehen, auch zu differenzieren und zu sehen, auf beide Seiten gibt es Fundamentalisten, auf beide Seiten gibt es Kriegstreiber und Treiberinnen. Und aber auf beide Seiten gibt es auch die Menschen, die die Hand strecken und suchen nach friedlichen Lösungen. Und wenn man das immer so auf die, ich bin auf der dieser oder anderen Seite bin, dann wird man immer das übersehen. Und das macht dass diese Debatte hier so unversöhnlich und einfach unkonstruktiv.
Mhm. Miron Mendel und Sabah Nur Cima, ich spreche mit beiden auf Radio 3. Dann kommen wir auch gleich auf die Themenwoche Reflexe und Reflexionen. Charlotte Gainsbourg auf Radio 3 um 9.21 Uhr. Und ich spreche hier gerade mit dem Historiker Miron Mendel und der Politologin Sabah Nur Cima. Reflexe und Reflexionen auf den Israel-Palästina-Konflikt. So heißt die Themenwoche im Haus der Berliner Festspiele, die jetzt losgeht. Da gibt es Diskussionen mit renommierten ExpertInnen, eine Theateraufführung, Film, Stand-up-Comedy sogar. Was ist das generelle Ziel, Frau Cima?
Das generelle Ziel ist, genau das, was wir vor einigen Minuten besprochen haben, über die Debatte hier, den Nahostkonflikt, so wie sie hier verläuft, unversöhnlich, sehr polarisiert, nur in Fronten, in Lagerdenken, es ist kaum möglich. Es gibt irgendwie das pro-israelische und das pro-palästinensische Lager, es ist kaum möglich, dazwischen Töne zu hören. Und das ist ja seit dem 7. Oktober so, eigentlich auch schon vorher, das klammern wir jetzt aus, aber es ist noch viel verschärfter, die Debatte hier. Und uns war es ein Anliegen, einen Raum zu schaffen, also gemeinsam mit Matthias Pees, dem Intendant der Berliner Festspiele, sind wir schon lange im Austausch und nach dem 7. Oktober haben wir auch gedacht, irgendwie muss man diese Räume schaffen, auch wenn es schwer ist, diesen Dissens, den es gibt, irgendwie in konstruktive Räume zu bringen. Und das war das grundsätzliche Ziel, erst einmal diese Räume zu schaffen, Diskussionen zu führen mit Menschen, die eben sich nicht so einfach tun und sagen, ich bin hier auf der einen Seite oder hier auf der anderen. Und das Entscheidende, und ich glaube, das war sozusagen auch ein Kriterium eigentlich für uns, wir möchten Menschen aus der Region einladen. Mhm. Wir möchten, dass die Menschen vor Ort hierher kommen und darüber sprechen, weil das sind die, über die, um die es geht. Und welche Vision bringen sie mit? Es sind Menschen, die sind in Friedensinitiativen bemüht, im weitesten Sinne. Und die wollten wir vor allem hier nach Berlin holen, nach Deutschland, hier in die deutsche Debatte und eine Art von Intervention damit eben darstellen.
Mhm. Zwischentöne zu finden und Menschen, die auch diese Zwischentöne ansprechen, das ist sicherlich gar nicht so wahnsinnig einfach. Ich glaube, es ist wirklich im Moment einfacher, Menschen zu finden, die sehr, sehr extreme Positionen beziehen. Wen haben Sie zum Beispiel eingeladen?
Wir haben Mohammed Rauche eingeladen. Er ist ein Friedensaktivist. Mhm. Wir kennen uns schon mehr als 25 Jahre. Er leitet das Friedendorf Givat Haviva. Selber ist er Palästinenser. Und tragischerweise hat er am 7. Oktober seinen Cousin verloren. Sein Cousin war Sanitäter in der Supernova-Festival und starb als Palästinenser, während er jüdische Israelis versorgt, als Verletzter, und dann wurde er selbst ermordet. Also gerade diese Menschen, die eigentlich gerade diese Ambivalenz zeigen, jemand, der arbeitet für Versöhnung zwischen Palästinenser und Israelis, selbst Palästinenser, wird auch selbst von der Hamas betroffen. Das sind die Menschen, die wir eingeladen haben, und die brechen mit den Vorurteilen, mit den Bildern, die wir über diese Region haben, und zeigen auch trotz dieser Tragik eine gewisse Perspektive.
Und können wirklich auch beispielhaft dastehen dafür, dass sie weitermachen und immer weiter auch für die Versöhnung einstehen, trotz dieser schrecklichen Erlebnisse.
Genau, das ist etwas, was uns ja auch, ich weiß nicht, ob es uns überrascht, aber irgendwie auch fasziniert, dass gerade diese Personen nicht irgendwie anfangen zu zweifeln an dem, was sie die ganze Zeit tun, ein Dialog zwischen Israelis und Palästinensern, sondern gedacht haben, hey, das ist eigentlich der einzige Ausweg. Wir müssen endlich aus diesem Dialog noch weiter raus, also sagen, wir müssen den weiterführen und wir müssen zu einem Ziel kommen. Mhm. Es wird zum Beispiel auch, jetzt hat Maron Mohammed gerade erwähnt, es kommt Avital Ben-Shalom, das ist eine gute Freundin, aber warum sie eingeladen worden ist, sie ist Direktorin eines Kindergartens, einer Grundschule, und zwar einer gemischten, also es sind jüdische und arabische Kinder, besuchen diese Schule gemeinsam. Das ist für uns jetzt vielleicht gar nicht so besonders, aber das ist schon sehr besonders. Genau, es ist eine der 7 Schulen, wo Kinder eben gemischt zusammen in die Schule gehen, in den Kindergarten gehen, von klein auf zusammen aufwachsen. Und ich ich kriege jetzt auch wieder Gänsehaut, wenn ich an diese Bilder denke, also wie normal es für uns vielleicht mag, irgendwie zusammen auf die Schule zu gehen, aber dort etwas ganz Besonderes ist und die Kinder auf Hebräisch und auf Arabisch sprechen und genau in diesem, naja, dieser Konflikt schwebt zwar sozusagen über sie, aber sie wachsen trotzdem gemeinsam auf, um eben den anderen nicht als Feind irgendwie zu begegnen oder irgendwann erst später kennenzulernen, sondern eine Normalität zu kreieren in dieser Schule, trotz Wohlwissen, dass es alles andere als normal ist. Und was sie eben erzählt, was ihre Vision ist, auch sie wird zum Beispiel dabei sein.
Und dann haben Sie, ich habe es kurz angesprochen, tatsächlich ein Stand-up-Comedy-Programm. Das klingt jetzt ein bisschen merkwürdig in diesem Zusammenhang, aber gelacht werden sollte auch mal.
Ja, wir haben Abdelkader Shahin und Shahak Shapira, ein palästinensischstämmige und israelischstämmige Stand-up-Comedians. Und sie haben die Herausforderung angenommen, gemeinsam aufzutreten. Und was ich denke, Palästinenser und Israelis gemeinsam haben, ist der gleiche Sinn für Humor. Und in die schlimmsten Zeiten wird irgendwie auch untereinander gelacht. Und das wollen wir auch trotz der Schmerz dann trotzdem das zeigen, dass manchmal ist das hilft, gerade dieser Humor. Und die beiden sind einfach so wunderbar und die auch, wie sie miteinander umgehen und sie sind auch befreundet und es ist einfach, wir haben uns echt gefreut, das war einfach der Highlight, dass die beiden bereit waren, unsere Einladung anzunehmen.
Auch das bei der Themenwoche Reflexe und Reflexionen und auch sie beide sind ja beispielhaft, letztlich beispielhaft klingt so akademisch, das meine ich gar nicht, aber sie sind als jüdisch-muslimisches Paar ja in Deutschland unterwegs, eben auch mit diesem Ziel, Räume für Diskurs zu schaffen, das machen sie jetzt auch mit der Themenwoche. Sind Sie sich eigentlich beide immer völlig einig oder fliegen da auch mal die Fetzen?
Ich stelle erstmal fest, das ist die Lieblingsfrage von allen, zu fragen, ob wir uns einig sind oder nicht. Aber ja, wir sind uns sehr viel zu häufig wahrscheinlich einig und sind natürlich, das ist jetzt nicht unser primäres Anliegen gewesen. Wir sind erstmal zusammen, weil wir zusammen sind und die Themen begleiten uns beide schon tatsächlich individuell schon lange biografisch und genau, es ist wunderbar, das gemeinsam alles zu machen und darüber zu sprechen.
Aber ich denke, dadurch, dass wir immer dann sehen, wir haben so einen Blick in den Echokammer der anderen. Also vor ein paar Tagen war diese Befreiungsaktion von vier Geiseln aus Gaza. Und in meinen Timelines in sozialen Medien war nur das Feiern, die Familien, die zusammenkommen, diese große Freude, dass es das passierte. Und bei Saba auf der Timeline war nur die Zerstörung in Gaza, die Hunderte von Toten in diese Befreiungsaktion. Und beide gehören zur Realität. Ja. Und wenn man in der Lage ist, und wir sind insofern privilegiert, Einblick in die andere Echokammer zu bekommen, das ist keine Lösung, aber das eröffnet die Möglichkeit zu verstehen und vielleicht auch für mehr Empathie und dann auch für Dialog.
Und Sie hoffen natürlich jetzt auf einen respektvollen, auf einen friedlichen Austausch im Haus der Berliner Festspiele. An wen richten Sie sich? An alle?
An alle Interessierten, ja. Und so sieht es auch aus, wenn wir uns die Anmeldung anschauen. Und das ist toll.
Haben Sie beide ganz herzlichen Dank, dass Sie hergekommen sind ins Radio 3 Studio.
Vielen Dank für die Einladung.
Dankeschön. Saba Nurcima und Meron Mendel über die Themenwoche Reflexe und Reflexionen. Der 7. Oktober, der Gazakrieg und die Debatte in Deutschland. Heute geht's los bis Sonntag im Haus der Berliner Festspiele. Mehr dazu und das umfangreiche Programm und dieses Gespräch auch gleich online auf radio3.de.